You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Als am 9. Oktober hier in Halle ein neonazistischer Amokläufer zwei Menschen ermordet hat, waren wir in der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax zunächst erstmal eins: überfordert. Die ersten Nachrichten von Schüssen und Toten in den Straßen von Halle wurden bekannt, als unser Mittagsmagazin gerade live gesendet wurde. Wir haben das Programm zunächst wie gewohnt fortgesetzt, haben dann Polizeimeldungen verlesen, die davor warnten, auf die Straße zu gehen. Unser tagesaktuelles Magazin am Abend haben wir dann nicht wie gewohnt gesendet. Nach einer kurzen Zusammenfassung dessen, was an diesem Zeitpunkt sicher bekannt gewesen ist, haben wir statt dem üblichen Widerhall ausschließlich Musik gespielt. Wir wollten uns nicht an Spekulationen beteiligen und mussten eingestehen, als freies Radio fehlen uns die Ressourcen, in einer solchen Situation eine aktuelle und seriöse Berichterstattung zu leisten. In gewisser Weise ernüchternd gehört doch die Analyse von Antisemitismus, Neonazismus und Rechtsterrorismus zu einer kontinuierlichen Auseinandersetzung, die wir in diesem Radio seit Jahren führen. In der Situation, in der genau diese Dinge zu Toten führen, eine gewisse Handlungsunfähigkeit. Einige Hörerinnen und Hörer hatten durchaus eine brennpunktmäßige Berichterstattung über das Geschehen in Halle erwartet, einige Anrufe haben uns in diesem Sinne erreicht, ein Anspruch, den wir jedoch nicht erfüllen konnten und uns dann auch bewusst dagegen entschieden haben. Es bleibt uns stattdessen, nach dem Anschlag von Halle nachträgliche Analysen anzustellen und dafür zu sorgen, dass sich das Fenster der Aufmerksamkeit nicht nach wenigen Wochen wieder schließt. Genau diese Auseinandersetzung wäre letztlich die Aufgabe eines freien Radios. Die Auseinandersetzung mit dem Anschlag von Halle wird auch in den kommenden Minuten eine Rolle spielen. Zudem wollen wir hier an die Ermordung von Kamal K. im Jahr 2010 erinnern. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Korax Antifa News. Noch am Abend des Anschlags von Halle, als dann schon bekannt geworden war, dass der Täter ein Neonazi gewesen ist, füllten sich die sozialen Medien mit Statements von Seiten der extremen Rechten. Schon bevor es kaum sonstige Reaktionen auf den Anschlag gegeben hatte, verurteilten die Rechten eine vermeintlich politische Instrumentalisierung des Anschlags von links. Einhellig wies man jede Verantwortung für das Geschehene weit von sich. Interessant an dieser vorauseilenden Schuldabwehr ist in diesem Zusammenhang ein bestimmtes Attribut, das dem Täter von Halle zugeschrieben wurde. Von Jürgen Elsässer über Martin Sellner bis zu Hagen Grell wurde hervorgekehrt, der Täter von Halle sei ein gnadenloser Psycho. Den Täter für irre und psychisch unzurechnungsfähig zu erklären, ist die Abwehr einer Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Motiven. Dass sich da jemand ein Ziel gesetzt hat, aus einer ganz bestimmten Weltsicht heraus, jemand, der Gründe für dieses Handeln wissen wollte und dabei kühl planend vorgegangen ist, das hat in dieser Art der Psychologisierung keinen Platz. Setzt man sich allerdings mit den Motiven des Täters auseinander, wird man auf eine Schnittmenge mit gegenwärtigen rechten Ideologien stoßen. Zu diesen Schnittmengen gehört unter anderem der Antifeminismus, der in der Inszenierung des Anschlags eine wichtige Rolle gespielt hat. Der Feminismus sei Mitschuld an einer als bedrohlich wahrgenommenen Masseneinwanderung, so trug es der Täter in seinem Livestream vor. Seit Jahren blasen rechte YouTuber und Politiker in dieses Rohr. Hagen Grell mit seinem Aufruf an die deutschen Frauen, in denen er die Frauen für die Verweichlichung der Männer verantwortlich macht. Björn Höcke mit seinem Aufruf, die Deutschen müssten ihre Männlichkeit wiederentdecken. Das neurechte Gezeter über Gender-Mainstreaming. Im Rahmen dieses allgemeinen rechten Antifeminismus, aus dem eine gekränkte Männlichkeit spricht, steht der Täter von Halle noch einmal für eine spezifische Ausformung dessen. Die symbolischen Bezüge der Inszenierung des Attentats und die Aufmachung des Manifests des Täters legen es nahe, dass er in einem Kontext von sogenannter Incel-Ideologie gehandelt hat. Die Autorin Veronika Kracher hat sich mit der Ideologie der sogenannten Incels auseinandergesetzt.
Also Incel ist ja die Kurzform für Involuntary Celibate, unfreiwillig im Zölibat Lebende. Und Incels sagen, ihnen als Mann steht das Recht auf Sex zu, wie einem Nahrung und Obdach zusteht. Also kein Sex zu haben, ist eigentlich Verstoß gegen ihre Menschenwürde. Und sie haben keinen Sex, weil sie biologisch zu hässlich sind, um von Frauen begehrt zu werden, weil Frauen alle nur mit 1,90 Meter großen super attraktiven Typen schlafen, die im Inseljargon Chad heißen und also irgendwie nichts anderes sind als so eine Karikatur von Hypermaskulinität. Frauen werden alle als triebhaft und hypersexualisiert dargestellt und beginnen schon ab 12 oder 13 sich obsessiv damit zu beschäftigen, wie und wo sie den nächsten Chad-Penis herbekommen. Indem Incels der Ansicht sind, dass eben ihr vermeintlich scheußliches Aussehen, und dabei sehen die meisten Incels aus wie ganz normale junge Männer. Indem Incels also der Ansicht sind, ihr vermeintlich scheußliches Aussehen trage Schuld an der Sexlosigkeit, müssen sie ihre eigene Persönlichkeit, die in der Regel wahnsinnig toxisch ist, nicht reflektieren. Und naja, seien wir ehrlich, wenn jemand der Ansicht ist, ihm stünde Sex zu und es Frauen übel nimmt, dass sie nicht mit ihm schlafen, das ist jetzt zumindest für mich nicht unbedingt ein Persönlichkeitsmerkmal, das in mir Lust weckt, jemanden näher kennenzulernen. Dafür, dass Frauen es wagen, nicht mit diesem dahergelaufenen, misogynen Trottel zu schlafen, müssen sie bestraft werden. Jeder, also Incels, fühlen sich von jeder Frau an sich gekränkt und angegriffen, weil jede Frau der Welt nicht mit Incels schläft, sondern eben mit Chads und das Schwanzkarussell reitet. Und deswegen ist auch jede Frau von den Incels ein prospektives Opfer. Dadurch, dass Incels sowohl eine Triebabfuhr als auch eine Triebsublimierung nicht möglich ist, weil sie den ganzen Tag in ihrer Echokammer verbringen und demzufolge halt auch ihre Triebe nicht sublimieren, kann sich die einzige mögliche Triebabfuhr meines Erachtens für Incels eben total gestalten. Entweder sie bringen sich um oder sie begehen den Terrorakt. Der Terrorakt ist dann die Wiedergutmachung der Kränkung Jungfräulichkeit. Und man steigt dann quasi von dem gekränkten Loser, der man ist, steigt man zum Helden der Szene auf. Elliot Rodger, der 2014 auf der Santa Barbara University 6 Menschen ermordete, wird von Incels als Heiliger und Supreme Gentleman verehrt und ist quasi dann auch so das Vorbild und der Motivationsgrund für andere Incels, Terrorakte zu begehen, nämlich ebenfalls zu einem großen Helden aufzusteigen.
Soweit eine Definition von Incel durch die Autorin Veronika Kracher. Auf der Plattform non.copyright.com gehen David Böll und Babs Schächer noch einen Schritt weiter. Sie sprechen von Incel-Faschismus und fassen diese Ideologie als eine Reaktion auf die objektive gesellschaftliche Reproduktionskrise.
Incel-Faschisten rekrutieren sich aus jungen, weißen, heterosexuellen Männern der Mittelklasse. Incel stehen eher selten in klassischen Lohnarbeitsverhältnissen, sind prospektiv Teil der sogenannten Surplusbevölkerung, das heißt überflüssig für den Produktionsprozess. Sie können zum Teil nur kaum für ihre Reproduktion sorgen, suizidieren sich, leben noch bei ihren Eltern, sind sozial isoliert. Die Reproduktionsarbeit, die im Patriarchat des 20. Jahrhunderts noch fest reguliert schien, ist im kapitalistischen Westen instabil geworden. Während sich sowohl cis-heteronormative Familien als auch andere Sozialverhältnisse auflösen, müssen die hyperverantwortlichen Individuen ihr Leben im neoliberalen Spätkapitalismus unter verschärften Konkurrenzbedingungen verstärkt alleine organisieren. Incel scheitern an diesen Aufgaben und im Aufbauen von solidarischen Beziehungen. Sie beantworten die unfreiwillige Isolation mit projektivem Hass auf Frauen, die ihnen vermeintlich Sex- und Reproduktionsarbeit vorenthalten. Sie glauben sozusagen an die neoliberale Ideologie, dass es so etwas wie Gesellschaft und andere Reproduktionsverhältnisse nicht gebe oder geben kann und sehen sich selbst als Versager. Sie glauben sozusagen an die neoliberale Ideologie, dass es so etwas wie Gesellschaft und andere Reproduktionsverhältnisse nicht gebe oder geben kann und sehen sich selbst als Versager.
Stellt sich die Frage, hat der Täter von Halle als Incel-Faschist gehandelt? Veronika Kracher ist in einem Urteil darüber zurückhaltend.
Also der Täter von Halle hat ja nicht primär als Incel gehandelt. Sein Anschlag war ja antisemitisch motiviert hauptsächlich und hatte halt natürlich auch eine rassistische Komponente, als er dann in diesen Dönerladen eingedrungen ist. Aber ich finde es in dem Video sehr bezeichnend, wie er sich selber die ganze Zeit herunterputzt. Er bezeichnet sich als Versager und als es ihm nicht gelingt, in die Synagoge einzudringen, sagt er, ich hab's verkackt, was willst du denn von einem Neet wie mir erwarten? Neet ist die Kurzform für Not in Employment, Education or Training und wird eben auch primär in so Chan-Foren zu einer Selbstbezeichnung verwendet. Also man merkt an dem Video, dass der Täter von Selbstzweifeln und Selbsthass und zerfressen ist und sich selber geißelt und sich tausendmal dafür entschuldigt, dass es ihm eben nicht gelungen ist, in die Synagoge einzudringen und 80 Menschen zu ermorden. Und ich würde auch sagen, dass dieser Versuch, in diese Synagoge einzubringen und ein ähnliches Massaker zu verüben, wie es in Christchurch passiert ist, Versuch war, quasi kein Loser mehr zu sein, sondern eben rechtsterroristischer Held wie Anders Breivik oder Brandon Tarrant zu werden.
Einige Indizien sprechen dafür, dass der Täter von Halle als Incel gehandelt hat. In seinem Manifest spricht der Täter explizit im Namen von Discontent White Men. Seine Tat verbindet er mit dem Aufruf De-domesticate yourself. Die unzufriedenen Männer müssen sich von der Zähmung ihrer Triebe befreien. Am Ende des Manifests, das der Täter im Internet hinterlassen hat, ist ein Mädchen mit Katzenohren im Manga-Stil zu sehen. Es winkt dem Leser lächelnd aus einem geöffneten Postpaket entgegen. Dieses Catgirl wird als Belohnung für die gelungene Tat versprochen. Become a techno-barbarian today and get a free Catgirl. Das Catgirl ist die Belohnung, die sich der Täter für die Ermordung von Juden verspricht. Ihre wichtigste Eigenschaft? Die bedingungslose Loyalität. Sie wird ihn nie verlassen. Das Catgirl ist die größte Sehnsucht einer bestimmten Ausformung des Incel, kultiviert in den Chan-Foren. Die Ideologie des Täters von Halle setzt sich zusammen aus einer Mehrzahl von verschiedenen Ideologien. Die Ideologie der Faschisten ist bekanntlich nicht auf Kohärenz und Widerspruchsfreiheit angewiesen. Aus den Äußerungen des Täters geht letztlich hervor, dass die Vielzahl dieser Ideologien in diesem Fall von einer antisemitischen Welterklärung zusammengehalten wird. Hinter dem Feminismus stehen für ihn letztlich die Juden. Dieser Aspekt und weitere sollen in den nächsten Wochen auch hier in den Antifa-News noch einmal eine Rolle spielen. Heute vor 9 Jahren, am 24. Oktober 2011, ist Kamal K. gestorben. Er wurde ermordet in Leipzig in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ermordet von 2 Männern mit klaren Bezügen zur Neonazi-Szene, die ganz offensichtlich ein rassistisches Motiv hatten. Was genau vor 9 Jahren in Leipzig passiert ist, das erzählt ein Vertreter des Leipziger Initiativkreises Antirassismus.
Was uns aus Erzählungen von der Familie und halt auch von den Freundinnen berichtet wurde, die halt mit dabei waren, hat sich der Abend halt so dargestellt, dass Kamal mit seiner Freundin und einem Freund zusammen in den Leipziger Diskotheken unterwegs gewesen ist abends und er sich mit seiner Freundin gestritten hat, die daraufhin nicht mehr so Bock hatte auf Party und nach Hause wollte. Und Kamal und sein Kumpel halt schienen, haben sie halt nach Hause zu begleiten, zu bringen. Kurz vorm Hauptbahnhof vor den Haltestellen im Willy-Brandt-Park flammte dann der Streit zwischen den beiden wieder auf, stritten sich also nochmal und der Freund setzte sich halt auf die Bank und in der Situation sind die beiden Täter halt dazugekommen, haben die Szenerie beobachtet, haben sich zu dem Freund gesetzt und fingen halt an, ihn auszufragen, worum es da gehen würde und wollten halt weitere Informationen haben, worauf dann Kamal den Streit mit seiner Freundin unterbrach und was über die Situation erfahren wollte, was die beiden dann nun von seinem Kumpel wollen und ging halt hin und fragte, was es denn für ein Problem gäbe irgendwie und was sie halt wollen und daraufhin kam dann wohl die Antwort, dass sie ein Problem mit ihm hätten und ziemlich schnell dann halt zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den dreien, die dann auch schnell handgreiflich wurden. Der eine Täter besprühte Kamal dann mit Pfefferspray und der andere Haupttäter schlug dann auf Kamal ein, schlug ihn nieder, riss ihn zu Boden und stach dann während dieser Auseinandersetzung mehrmals auf Kamal ein. Der Freund von Kamal versuchte noch zu helfen, wurde dabei immer von dem anderen Täter halt abgehalten und versuchte dann halt Hilfe von woanders zu holen und eine Person, die an der Haltestelle stand und es beobachtet hat, hat ziemlich schnell die Polizei gerufen, weswegen die sehr schnell vor Ort war und die dann auch noch in Tatortnähe die beiden Täter stellen konnte, die dann auch nochmal zurückkamen, um etwaige Utensilien irgendwie wie Pfefferspray und so nochmal einzusammeln, was sie irgendwie weggeworfen hatten und wurden daraufhin dann festgenommen. Kamal, also ist dann halt ins Krankenhaus, Notoperation mehrfach eingeleitet, noch am Tag selber und verstarb noch am 24. gegen mittags, glaube ich, an seinen schweren Verletzungen.
Schilderungen eines Vertreters des Initiativkreises Antirassismus in Leipzig zum Mord an Kamal K., der sich heute am 24. Oktober zum 9. Mal jährt. Er kann auch davon berichten, warum schnell nach dem Mord an Kamal K. deutlich wurde, dass es sich dabei um eine neonazistische und rassistisch motivierte Tat handelte.
Dahergehend, dass es eigentlich ziemlich eindeutig ist, dass die beiden Neonazis sind. Der eine jahrelang in der Kameradschaft Aachener Land aktiv und dort halt auch immer mit in den ersten Reihen, sei es bei Demonstrationen, aber halt auch bei handgreiflichen Sachen, wie Journalisten halt auch berichten aus Aachen. Und der andere halt auch mit einschlägigen Nazi-Tattoos und mit Utensilien, die bei der Hausdurchsuchung bei ihm zu Hause gefunden wurden. Also die beiden sind jahrelang in der Nazi-Szene aktiv gewesen, sofern sie nicht gerade im Gefängnis gesessen haben. Und selbst im Gefängnis wurden sie noch von der HNG, von der Hilfsgemeinschaft für nationale Gefangene, irgendwie betreut, eine Organisation, die die Funktion, das Ziel hat, Kameraden auch im Gefängnis weiter an die Szene zu binden und zu unterstützen. Da werden halt Briefe geschrieben und anderes. Und in der Hinsicht ist es eigentlich eindeutig, dass das beides Nazis sind und in ihrem Weltbild Rassismus weit verbreitet ist, dass Menschenleben halt auch nichts wert sind. Es gibt halt andere Aussagen von wegen, die hätten halt nur helfen, schlichten wollen bei einem Streit. So gibt es andere Thesen, aber wenn ich dazwischen gehe, um den Streit zu schlichten, ist es nicht ganz logisch, dass ich dann, wo ich schlichten will, die eine Partei der Streitparteien umbringe in dieser Auseinandersetzung. Das hat nichts mit Hilfeleistung zu tun, sondern ist eindeutig auf einem Weltbild, was andere Menschen das Leben durchaus auch abspricht, bis zum Tod dann halt zurückzuführen.
Das sagt ein Vertreter des Initiativkreises Antirassismus in Leipzig. Die beiden Täter Markus E. und Daniel K. waren beide zum Zeitpunkt der Tat Ende 20 bzw. Anfang 30 Jahre alt. Beide sind weniger als ein Jahr nach der Tat vom Landgericht Leipzig verurteilt worden und das ausdrücklich aufgrund der rassistischen Motivation ihrer Tat. Was an diesem Urteil außergewöhnlich war, erzählt Carsten vom Bündnis Rassismus tötet Leipzig.
Die Einmaligkeit besteht zum einen darin, dass es überhaupt geschafft wurde, die Tatmotivationen vor Gericht zur Sprache zu bringen, dass dort eindeutige Beweisanträge von der Nebenklage eingebracht wurden. Und vor allen Dingen, dass dann das Gericht ziemlich klar in dem Urteil halt ganz klar darauf verwiesen hat, dass die beiden aus einer rassistischen Tatmotivation ihn ausgesucht haben und halt auch ermordet haben. Und zum anderen ist ziemlich relevant, und das haben halt auch andere Journalistinnen und Menschen, die in diesem Bereich halt tätig sind, gesagt, dass dieses Urteil so klar geworden ist, ist in der Hinsicht schon sehr außergewöhnlich, weil normalerweise, wenn Gerichte in dem Kontext dann doch so geurteilt haben, es sehr, sehr viel mehr gebraucht hätte. Also die Wunschvorstellung von Staatsanwaltschaft und Gericht besteht immer darin, dass der etwaige Täter am besten mit gezogenem Messer oder anderen Gegenständen auf die Person zurennen und ganz laut dabei schreien würden, ich bringe dich um, weil du nicht weiß bist oder weil du von irgendwo anders herkommst, also eine ganz klare Begründung dafür liefern würden, warum sie jemanden ermorden. Also es war sehr, sehr lange unklar, ob überhaupt Großkommunikation zwischen den Tätern und Kamal stattgefunden hätte und was da gesagt wurde. Und die Grundlage, warum das Gericht dann geurteilt hat, basierte sehr viel darauf, dass die beiden halt aus Nazi-Strukturen kamen, also ganz klare Bezüge zur Neonazi-Szene hatten, von oben bis unten mit allen möglichen Nazi-Tätowierungen versehen waren, was man sich so ganz klassisch vorstellen kann, SS-Runen, Wehrmachtsbildern, Hakenkreuzen, alles Mögliche halt, was so dieses klassische Nazi-Milieu entspricht. Nazi-Kleidung getragen haben, Thorsteiner-Sachen und so. Und daraufhin dann sozusagen für sie dann halt klar war, also fürs Gericht, für den Richter, dass dort die Hintergründe in der rassistischen Einstellung der Täter liegen müssen. Und erst später dann rausgekommen ist, dass es dann quasi halt auch noch einen Satz gegeben hat von Daniel K., dem einen Täter, die Frage von Kamal, ob es denn Probleme geben würde, nachdem sie einen Freund von ihm bedrängt haben, der eine dann meinte, ja, jetzt gibt es eins, sozusagen, dass die einzig große Kommunikation war, die stattgefunden hat. Und da ist sozusagen nicht diese klassischen, wie von Staatsanwaltschaft und Polizei gewünschten Aussagen, rassistischen Beleidigungen und Beschimpfungen gegeben hat, war das in der Hinsicht schon sehr außergewöhnlich, dass sozusagen auf dieser Basis das Gericht dann halt auch so ein klares Urteil gefällt hat.
Sagt Carsten vom Bündnis Rassismus tötet Leipzig. Heute vor 9 Jahren, am 24. Oktober 2011, ist der damals 19-jährige Kamal K. in Leipzig ermordet worden. von zwei Tätern, die klare Bezüge zur Neonazi-Szene hatten und eine rassistische Motivation. Das Bündnis Rassismus tötet ruft für heute Abend, dem Todestag von Kamal K., zu einem Gedenken in Leipzig auf. Beginn 18 Uhr am Gedenkstein in der C.W. Müller-Anlage am Hauptbahnhof. Das waren soweit die Antifa-News in dieser Woche. Wie immer nachzuhören auf reihe-radios.net.